Willkommen zur 21. Episode. Heute wird's politisch. Schwerpunkt ist ein Interview mit Nils Heisterhagen. Er hat ein sehr spannendes Buch vorgelegt und wir sprechen über die Zukunft der SPD oder allgemein die Zukunft des progressiven linken Lagers in der Gesellschaft. Dann gibt's noch mal ein paar Punkte. Wie kann man Parteien frisch halten, so dass sie auch in Zukunft einen Beitrag zur Demokratie leisten? Dann kommt nochmal der Mietendeckel. Er ist nun verabschiedet worden. Berlin deckelt seine Mieten. Welche Effekte hat es für die Startup und auch für die Innovatoren-Szene in Berlin? Kann es nicht auch einen positiven Beitrag zum Innovationsstandort Berlin leisten, wenn einfach die Mieten so günstig blieben, wie sie es in Berlin eigentlich immer waren? Und abschließend gibt es noch ein bisschen was zur Innovationsgeschichte der elektronischen Musik. Tschüss! Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Dr. Nils Heisterhagen und wir werden ein bisschen über die Zukunft des progressiven Spektrums in Deutschland und der linken Politik im Allgemeinen reden. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Ja, guten Tag. Ich bin Nils Heisterhagen. Ich habe unter anderem als Grundsatzreferent und Redenschreiber der letzten beiden IG Metall-Vorsitzenden gearbeitet, als Grundsatzreferent der SPD-Fraktion in Rheinland-Pfalz und ja, in Philosophie promoviert, aber auch Politik und VWL studiert. Und ich beschäftige mich eigentlich mit allen Fragen, die mich grundsätzlich interessieren. Das geht über Ökonomie, eben über Politik, aber auch Philosophie. Und mein neuestes Buch, Verantwortung, aber auch das Buch davor, die liberale Illusion, zeichnen sich ein bisschen dadurch aus, dass ich auch diese Bereiche versuche, miteinander zu verbinden. Und ich glaube, in einer komplexen Welt ist es immer angebracht, auch interdisziplinär zu denken, interdisziplinär ja neue Wege zu entwickeln, zu denken und sozusagen out of the box zu denken. Und ja, insofern hat mal jemand zu mir gesagt, ich sei ein Querdenker. Das passt wohl insofern, da ich eben versuche, verschiedenste Denkmuster, Disziplinen, Überlegungen miteinander in Einklang zu bringen. Ja. Politik, Philosophie, ökonomische Diskurse. Und ich glaube, dadurch kommt auch ein neuer Impuls zustande. Und ich glaube, um auf das Thema unseres Gesprächs heute zu kommen, die progressiven Parteien brauchen genau das, nämlich Out-of-the-Box-Denken, interdisziplinär denken, Verbindungen ziehen, neue Allianzen bilden, nicht nur das für erlaubt und für denkbar halten, was in Parteistrukturen diskutiert wird, sondern über Parteistrukturen hinausdenken. Ein Argument eines Freidemokraten wie eines Christdemokraten genauso mal ernst nehmen wie das eines Linken. Ja, wir können eigentlich nicht mehr in engen Strukturen denken, sondern das 21. Jahrhundert erfordert von uns, dass wir breit denken. Ja. Und dieses breite Denken habe ich jetzt auch in meinem neuen Buch Verantwortung versucht darzustellen.
Es ist im Prinzip so ein bisschen ein Vordenken. Es ist ja, der Begriff Querdenker ist ja gesellschaftlich akzeptiert als der Begriff Vordenker. Das hat ja so ein bisschen elitären Touch. Aber nichtsdestotrotz haben sie einmal im Prinzip den Kernwert so des linken Spektrums Solidarität weitergedacht und sind aufs Thema Verantwortung gekommen. Aber brauchen wirklich alle progressive Denker Querdenker? Wir haben momentan, wenn wir uns die drei im Bundestag Vertretenen angucken, eigentlich nur bei einer wirklich Schwierigkeiten, oder? Die Linken sind konstant bei 8%, haben so ihr Publikum gefunden. Die Grünen sind Kanzlerpartei, könnten sie werden. Sie haben einen ziemlichen Durchlauf, nur die SPD verliert konstant und stetig an Akzeptanz. Selbst die Corona-Krise bringt ihr jetzt nicht den großen Durchlauf, obwohl sie in der Regierung ist.
Ja, also ich habe das im neuen Buch jetzt so versucht dazustellen, dass ich sage, für die Grünen braucht es eigentlich gar keine große Veränderung ihrer strategischen Ausrichtung, ihrer Vorstellung davon, was Politik sein soll und wie sie diese Politik praktizieren, sondern für die Linkspartei und für die SPD braucht es eine neue Strategie, weil die Strategie, die sie momentan fahren, offensichtlich nicht funktioniert. Und in diesem Geiste war ja zum Beispiel die Sammelbewegung von Sarah Wagenknecht Aufstehen gedacht, nämlich so eine Art Disruption im linken Lager zu machen und zu sagen, wir müssen jetzt mal neu denken, weil viele der Muster, die wir als selbstverständlich erachtet haben, also der Denkmuster, die wir als selbstverständlich erachtet haben, die gelten nicht mehr und wir müssen über neue Narrative, über neue Ideen, über neue Hegemonien auch nachdenken. Und insofern plädiere ich dafür, dass jetzt vor allem die SPD und die Linkspartei eine Rückkehr zum Materialismus einleiten müssen. Was meine ich mit Materialismus? Ich glaube, das ist so eine Art Hegemonie einer Haltungslinken, einer moralischen Linken, einer auf Diskussion orientierenden Linken gibt, die halt viel über Werte redet, über die richtige Haltung, wie man die Welt sieht und die immer so den Unterton hat in ihren Statements, wählt mich doch bitte für diese Haltung, die ich habe. Ja? Wählt mich für meine Weltsicht. Und ich schlage halt der Linken vor, also der SPD und der Linkspartei, dass sie eine Wende hin zu einem Materialismus einleiten müssen, der darin besteht, dass sie wieder zu einer Reformlinken wird, die als erstes Ziel all ihrer Bestrebungen hat, Probleme in der realen Welt zu lösen und Reformen in Gang zu setzen, die das Leben der Menschen tatsächlich besser machen. Also die Reformlinke will nicht für ihre Werte und für ihre oder nicht primär für ihre Werte und ihre Haltung gewählt werden, sondern sie möchte dafür gewählt werden, dass sie den Eindruck vermittelt, dass sie etwas hinbekommen kann, dass sie etwas schaffen kann, dass sie die Welt verbessern kann, ja. Also in diesem Sinne kann man fast Karl Marx heranziehen und sagen, die Reformlinke ist eine Partei, die die Welt verändern will oder eine Reformkraft, die die Welt verändern will, während ihre Haltungslinke die Welt nur interpretieren will. Ja? Und bei den Grünen ist es halt so, da funktioniert dieses Haltungslinke, dieses wir stehen für etwas sehr gut, ja. Also sie sagen halt, wir haben in der Migrationspolitik diese Position. Wir sind die einzige Partei, die für die echte Klimapolitik will. Wir sind die Klimapartei, ja. Da funktioniert diese Zuschreibung allein zu sagen, wir stehen für etwas. Das funktioniert bei den Grünen extrem gut, ja. Und dafür werden sie zum Teil auch viel gewählt, dafür, dass sie für etwas stehen, ja. Ich glaube, bei der Linkspartei und bei der SPD ist es halt nicht so. Ja, die werden nicht automatisch dafür gewählt, dass sie für irgendwas stehen, sondern die SPD wurde eigentlich immer dann gewählt und hatte eine Chance auf das Kanzleramt, wenn sie geführt wurde von einer Reformbewegung, von einem auch kanzlerfähigen Spitzenkandidaten, der den Eindruck vermittelte, dass er Kanzler kann und als Kanzler massive Reformen in Gang bringt, um dieses Land voranzubringen. Also mit anderen Worten, die SPD wurde immer dann gewählt, wenn es in diesem Land etwas zu tun gab und wenn man den Eindruck vermitteln konnte, dass man das auch hinbekommt, was zu tun ist.
Also
und, da mangelt es der SPD so ein bisschen an diesem Selbstverständnis, an dieser an der Überzeugung und an der Orientierung, dass es eigentlich darum geht, die Probleme in diesem Land zu lösen und die Welt voranzubringen, anstatt eben nur zu sagen, wir stehen für eine gewisse Gerechtigkeitspolitik oder wir stehen für dieses und jenes. Das ist halt zu wenig. Und die SPD muss in ein neues Bewusstsein kommen, wenn man so will. Sie muss dahin kommen, wieder eine Reformlinke zu werden, wie sie es unter Helmut Schmidt war, zum Beispiel.
Oder,
und,
ja, oder auch unter oder auch unter
die realistische Chance auf das Kanzler.
Oder auch unter Schröder, also im Prinzip ein Machertyp, der den Eindruck erweckt, will das Leben der Durchschnittsbevölkerung, der beliebten kleinen Leute, dem der arbeitenden der Angestellten verbessern. Und ja, genau. Also, und an diese die
also bei Gerd Schröder wird man natürlich streiten können, hat er die kleinen Leute wirklich im Blick gehabt, weil Oskar Lafontaine würde immer sagen, ökonomisch hat er sie gerade nicht im Blick gehabt. Ja, also das ist ja auch
das ist klar.
Aber was die SPD zumindest braucht, ist diese Attitüde des Machens, ja, dass man ins Kanzleramt will, dass man da was verändern will, dass man Pläne hat, dass man erkannt hat, welche Probleme haben wir im Land, wie kann man sie lösen. Also wirklich eine Partei, die sich auf politische Ökonomie fokussiert, die sich auf Probleme lösen fokussiert und die nicht nur sagt, wir sind dafür, dass mehr Flüchtlinge aufgenommen werden, wir sind dafür, dass mehr Gerechtigkeitspolitik gemacht werden wird und wir wollen irgendwas über Sozialismus diskutieren.
Diese
Haltungsfragen bringen die SPD nicht in die Nähe des Kanzleramts.
Ich habe nicht mal ansatzweise. Aber ich möchte Sie mit einem kritischen Gedanken konfrontieren. Die SPD war in der Berliner Republik, also seit 89, länger an der Macht, als sie in der alten Bundesrepublik an der Macht war. Natürlich, mir ist auch klar, von Schröders Wahl 40 sind sie jetzt bei bummelig 15. Der Begriff Volkspartei passt in keiner Weise mehr dazu. Das ist noch eine Partei, ja, stark Norddeutschland, Ruhrgebiet noch Strömung. Aber ganze Landstriche sind eigentlich frei von SPD, einer ernsthaften SPD. Nichtsdestotrotz sind sie sehr häufig in der Regierung. Ich müsste die Zahl genau ausrechnen. Aber die großen Koalitionen und auch dieses jetzt 5-Parteien-Gefüge, das wir haben, sorgt doch eigentlich dafür, dass sie relativ häufig an der Macht ist. Sie stellt nicht mehr den Kanzler, sie ist da weit weg von entfernt, aber erfolgreich kann man sagen, ist sie.
Naja, was heißt erfolgreich? Ja, ist man erfolgreich, wenn man in Thüringen mit, weiß nicht, 7-8% drei Ministerien oder zwei Ministerien besetzen darf in einer Dreierkoalition? Ist man dann erfolgreich?
Insofern ja, weil man eben trotzdem an der Macht ist.
Ja, aber ist die Macht der Selbstzweck? Ja, also ich meine, ein Parteiensystem, in dem die AfD stark ist, ja, in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, oder auch ein Parteiensystem, wo es jetzt einfach FDP, CDU, AfD, also das rechte Lager insgesamt stark ist, ist aber für, sagen wir, Schwarz-Gelb nicht reicht. Ja? Da brauchst du immer eine von den drei linken Parteien, die dir zur Macht verhelfen. Ja? Und natürlich ist, und wenn man vor allem nicht will, dass die AfD an die Regierung kommt, ja, dann ist es ja quasi automatisch so, dass eine der linken Parteien der Steigbügelhalter werden muss, um zu regieren. Egal, ob das jetzt tatsächlich Rot-Rot-Grün ist oder eben eine schwarz-rot-grüne Koalition oder eine Koalition zwischen Union und SPD oder eine zwischen Grünen und Union. Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass regiert werden kann. Und das ist im Zweifel in dem aktuellen Parteiensystem, sowohl in Ländern als auch im Bund, so, dass es eine der linken Parteien sein muss, die zur Macht verhält. Ja? Und das war jetzt im Bund zum Beispiel lange die SPD. Die Grünen könnten diese Rolle durchaus übernehmen. Aber es ist halt immer so, dass es quasi garantiert ist, dass es zu einer Beteiligung einer linken Partei an der Regierung kommt. Die Frage ist halt, soll man sich jetzt mit den Grünen darum streiten, wer dieser Steigbügelhalter sein darf.
Ja, nur.
Soll man sich darüber streiten, ob man anstatt drei Ministerien jetzt 4 Ministerien übernehmen darf? Das ist doch nicht, das kann doch nicht der Anspruch einer Sozialdemokratie sein, die denn doch den Anspruch haben müsste, das Land als Reformkraft zu dominieren, zu prägen,
nur wenn ich
sozusagen die Führung des Landes zu übernehmen. übernehmen.
Nur wenn
diesen Anspruch, die Führung des Landes zu übernehmen, der erodiert halt, wenn man ständig irgendwie Posten verteilen kann.
Aber
die SPD müsste vielleicht auch mal sich eingestehen, dass wenn sie wieder den Kanzler stellen will, ja, dass sie ihre ganzen Ressourcen darauf ausrichten muss und nicht nur immer zu sagen, naja gut, lass uns bloß 20% erreichen, dann können wir ja vielleicht wieder mitregieren. Also das ist zu wenig, das ist auch traurig, so ein Anspruch. Ja? Die SPD muss doch die moralische und die emotionale Aufgabe auf sich Aufgabe annehmen, so stark wie möglich zu werden.
Nur
weil sie doch für die Inhalte, für ihre eigene Stärke werben will.
Nur ich meine, sie hat das
Gefühl, dass manche sozialdemokratischen Parteien in den Ländern sich längst damit abgefunden haben, dass sie eine Partei zwischen 8 und 15% sind und da niemals wieder drüber hinauskommen.
Aber sie,
das finde ich einfach, der Anspruch muss ein anderer sein. Und deswegen nochmal dieses ganze Bewusstsein, wo ich ja auch im neuen Buch drüber schreibe, nämlich in eine Reformlinke zu kommen, ja, das bedeutet halt auch, dass man wieder will, dass man das Land prägt, dass man Diskurse trägt, dass man Meinung trägt, dass man ja nicht nur hinterherhoppelt hinter dem Zeitgeist, sondern den Zeitgeist selber prägt, ja. Und diesen Anspruch brauchst du, um überhaupt erst wieder in die Lage zu kommen, dann das Kanzleramt zu besetzen. Aber diese Diskurse, um dahin zu kommen, die werden gar nicht geführt, weil das Bewusstsein eben fehlt dafür, dass man nur als Reformlinke gewinnen kann.
Nur, was ich meine, ist doch etwas anderes. Sie haben mit Ihrem Buch Verantwortung ein Konzept vorgelegt, wo man in einen reformlinken Ansatz kommt, den Materialismus wieder stärker hervorheben, also die Ziele der kleinen Leute stärker zu gewichten. Das ist ein Entwurf, um sagen wir, die SPD wieder zur Treibkraft im progressiven Parteienspektrum zu machen, in den drei gelinkten Parteien. Warum sollte es aber der Funktionärskörper umsetzen? Denn ich frage mich, es ist ja einfach da, trotz der, was Sie eben gerade auch umfangreich beschrieben haben, ist A, das Verständnis, die SPD ist eine alte Volkspartei. Die SPD hatte immer mal Phasen, wo sie das gesellschaftliche Klima bestimmt. Brandt, Schmidt, Wehner zum Teil und Schröder. Das ist ja jetzt gegenwärtig nicht der Fall. Sie ist zwar an der Regierung, aber sie verliert immer mehr. Warum sollte der Funktionärskörper jetzt den Anspruch haben, einen Ansatz, ihren Ansatz vielleicht zu übernehmen, die Linke, die SPD wieder zur Treibkraft des linken Spektrums zu machen, wenn sie ohnehin in dieser Fünf-Parteien-Konstellation relativ häufig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an der Macht sind?
Naja, also erstens ist das die Selbstaufgabe als politischer Akteur. Ja? Also eigentlich müsste man sich schämen, wenn man die Einstellung hat, 8 oder 10% reichen doch, solange wir mitregieren können und Posten bekommen. Ja, das wäre schon armselig an sich, so zu denken. Zweitens, dieser Streichbügelhalter-Effekt, zu sagen, wir sind eine Partei, die gebraucht wird, systematisch gebraucht wird, systemisch gebraucht wird, um Regierung zu ermöglichen. Ja, das ist ja auch nicht garantiert, dass man der Steigbügelhalter ist. Ich habe ja eben gesagt, dass die SPD sich auch mit den Grünen um die Rolle des Mehrheitsschaffers durchaus streitet. Ja? Und man sieht ja in vielen Ländern, Schwarz-Grün ist ein etabliertes Modell geworden. Die SPD guckt ja in vielen Ländern auch mittlerweile von den Oppositionsbänken zu. Und da ist ja gar nicht garantiert für den Funktionärskörper, dass er definitiv an die Regierung kommt. Es ist halt so, dass eine der linken Parteien dafür sorgen muss, wenn es eben nicht zu Rot-Rot-Grün kommt, dass man dann Mehrheitsbeschaffer sein muss. Ja, aber das gilt halt nur für eine der drei linken Parteien. Also im Zweifel eher für die Grünen und oder die SPD. Und man sieht halt auch, dass in Ländern, wo Schwarz-Grün regiert, die SPD es umso schwerer hat, in der Opposition überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Also der weitere Abschluss einer SPD, die in der Opposition gegen eine schwarz-grüne Mehrheit regieren muss, das ist nicht gut, sorgt für weiteren elektoralen Schwund. Und ja, das kann ja auch nicht im Interesse des Funktionärskörpers sein, dass man noch weiter bei Mandaten wegblutet, noch weiter an Zustimmung verliert und dann am Ende natürlich noch weniger Posten zu verteilen hat. Lassen Sie mich mal den Gedanken stimmen. Also in den Ostländern ist es so, dass dadurch, dass die AfD da relativ stark ist und man ja will, dass man verhindern will, dass sie an die Regierung kommen, in der Regel die Chance schon sehr groß ist, dass die SPD irgendwie an der Regierung beteiligt ist. Aber in den Westbundesländern ist es doch so, dass das keinesfalls garantiert ist, dass sie damit regiert. Ja? Also es kann ja auch Jamaika als neues Modell irgendwann kommen, ja? Und sich das etablieren, neben Schwarz-Grün. Also es läuft doch gar nicht logischerweise auf die SPD hinaus, sondern es läuft eigentlich nur auf eine Beteiligung der SPD an der Regierung hinaus, wenn wenn die Verhältnisse wirklich so sind, dass ohne sie nichts mehr geht, überhaupt nichts mehr geht. Und ich glaube, der Funktionärskörper macht es sich dazu einfach zu sagen, na gut, denn 10% reichen ja vielleicht auch mal für eine Regierungsbeteiligung. Also erstens ist das, wie gesagt, eine armselige Haltung. Zweitens ist das, wie gesagt, überhaupt nicht garantiert, dass das überall in Deutschland weiterhin dazu führt, dass man irgendwie mitreden kann. Sondern die Grünen und die SPD werden sich durchaus in der Rolle streiten, wer der Union in nächster Zeit zu einer Mehrheit verhilft, ja, sowohl im Bund als auch in manchen wichtigen Bundesländern. Und insgesamt würde ich halt sagen, die SPD muss wieder den Mut, den Stolz und ja, das Bewusstsein gewinnen, dass man da ganz vorne stehen will, dass man in die Staatskanzleien will, dass man ins Kanzleramt will. Und diesen Anspruch formuliert die Partei gar nicht mehr selbstbewusst. Ja. Und man kann diesen Anspruch, regieren zu wollen, in die Staatskanzleien, ins Kanzleramt zu kommen, man kann dieses Bewusstsein nur dann artikulieren, wenn man eine Haltung hat, die nicht darauf hinausläuft, nur eine Haltungslinke zu sein, sondern wenn man die Haltung einer Reformlinke hat. Und das ist sozusagen dieses ganze zentrale Argument, das ich versuche, in dem Buch Verantwortung deutlich zu machen. Also man muss, wenn man erfolgreich sein will, muss man bereit sein für Verantwortung. Sowohl für die staatspolitische Verantwortung als auch für die Verantwortbarkeit seiner eigenen Meinung im politischen Diskurs und die Verantwortbarkeit der eigenen Position im Hinblick darauf, welche Folgen sie eigentlich haben. Vielleicht kommen wir da im Laufe des Gesprächs auch noch darauf hinaus. Meine Kritik an der Haltungslinken ist ja, dass sie immer nur sagt, wir stehen für Werte, wir stehen für dieses und für jenes, aber dass in einer realen Welt halt Probleme gelöst werden müssen, das ignoriert sie halt. Und dass irgendwann wachsen einem die Probleme halt über den Kopf, wenn man sie nicht löst. Und dann kommen politische Radikalisierung, dann kommt Polarisierung. Wenn erstmal die Probleme zu groß werden, dann versagt eine Demokratie, ja, und dann wird demokratischer Diskurs noch anstrengender, dann wird er noch komplizierter. Und mein Vorwurf an die Haltungslinken ist immer, dass sie eigentlich dafür sorgen, dass Politik schwieriger wird, ja, weil sie nämlich den Diskurs in so eine binäre Logik bringen, nämlich stehst du bei uns oder stehst du bei denen. Aber Demokratie lebt doch davon, Komplexität auch zu bewältigen zu wollen, auch bewältigen zu können. Und im 21. Jahrhundert ist eben Demokratie, ist Politik sehr komplex. Ja? Und diese Komplexität muss man sich stellen. Und das kann man nur in einem Bewusstsein der Verantwortung und mit einer verantwortlichen Politik. Und das ist sozusagen diese ganze, ja, dieses ganze Kernargument, wo mein Buch sich drum dreht, nämlich zu sagen, stellt euch der Komplexität, stellt euch der Herausforderung von Politik im 21. Jahrhundert. Und wenn ihr zu dieser Stellung bereit seid, ja, dann habt ihr das Bewusstsein, dass euch auch wieder ins Kanzleramt bringen kann und die Leute euch zusprechen, dass ihr Kompetenzen, Mut und den Stolz habt, wieder ganz vorne die Regierung führen zu können, weil ihr sie nämlich auch führen wollt.
Okay, aber da müssten wir einmal noch die Frage klären, gehen wir mal davon aus, wer würde denn jetzt bei den Jüngeren in der SPD oder bei den Strömungen noch geeignet sein, so reformlinke Ansätze, also wieder die Bedürfnisse der kleinen Leute, ein bisschen mehr Rente, ein sicheres Alter und so weiter wieder stärker durchsetzen können. Eben auch, die Fähigkeit haben, gute Politik in der komplexen Lage des 21. Jahrhunderts zu machen.
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und eigentlich sprechen Sie da den genau guten Punkt an, nämlich, dass es um diese Reformlinke extrem schwach bestellt ist. Ja, also diese Reformlinke, die ich fordere, da stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wo soll sie herkommen? Ja, und das ist auch so eine Frage, die ich Ihnen jetzt nicht sofort beantworten kann. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel angucke, was bei den Jusos so nachwächst, das ist weit entfernt, in den nächsten 10 Jahren eine Reformlinke sein zu können. Ja? Also es gibt durchaus, gucken Sie auf die kommunale Ebene, da gibt es gute Leute von der FDP, die regelmäßig Kommunalwahlen gewinnen, die Rathäuser besetzen, die sozusagen in der Materie sind, die arbeiten, die gut arbeiten und wo sie auch Zuspruch von der Bevölkerung bekommen. Ja, aber ich habe den Eindruck, diese Erfolge, die die SPD zum Teil auf kommunaler Ebene erringen, die kann sie in keiner Weise in Programmatik auf der Landesebene, auch in Personal auf der Landesebene bringen und auch nicht auf die Bundesebene übertragen. Momentan hat man halt den Eindruck, diese Reformlinke, die hat gar keine Möglichkeit, in die Hegemonie zu kommen, überhaupt gar keine Möglichkeit, in die Führungsposition der Partei zu kommen, weil sich die Parteipolitik, die Parteiprogrammatik, die strategische Ausrichtung, sozusagen das ganze Selbstbewusstsein darauf ausrichtet, dass man sagt, man steht für irgendwas und die anderen Parteien, vornehmlich die rechteren Parteien, stehen für was anderes. Und in einer Mediendemokratie wird ja oft vieles so reduziert, vieles polarisiert und man fühlt sich gezwungen, irgendwie was an, sozusagen dagegen zu sprechen, ja, irgendwie den Kontrapunkt zu setzen gegenüber der Union oder der FDP oder der AfD. Aber um nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, diese Haltung irgendwie einfach etwas anderes darzustellen, den Kontrapunkt zu setzen, ist oft einfach falsch, weil die Welt, in der wir leben, ist sehr komplex geworden und sie erfordert komplexe, differenzierte, durchaus auch nüchterne Antworten und diese Antworten implizieren halt manchmal, dass man über ja die eigenen Denkkorridore und die eigene ja Haltung hinausgehen muss. Ja, und ich fordere von der SPD genau diese neue ja dieses neue Bewusstsein aufzunehmen, zu sagen, wir müssen Politik betreiben, die der Komplexität dieser Welt gerecht wird. Ja.
Nur gut, okay. Wenn wir die Menschen so ein bisschen rausnehmen, was müsste denn jetzt mal als Organisation sich ändern? Also, wir haben natürlich die Debatte, welche Rollen will eine Partei oder soll eine Partei in der Demokratie spielen? Brauchen wir neue Formen wie Barcamps oder dass Mitglieder freier werden? Muss also Zugang von Quereinsteigern vereinfacht werden? Muss die Partei irgendwie anfangen, auch Bürger mal nur für ein temporäres politisches Vorhaben einzubinden? Wenn ich als Manager mir diese Organisation angucke, würde ich halt wirklich grundlegend alles ändern. Wahrscheinlich auch das Führungspersonal auswechseln, was ja jetzt auch zum Jahreswechsel passiert ist. Denn es läuft ja nun wirklich nicht gut. Also sie hatte in der breiteren Bevölkerung keine Akzeptanz mehr. Das wirft ja auch die Frage, müsste sie von Organisationen anders organisiert werden.
Ja, also was die Organisationsfragen angeht, da hätten wir zum Beispiel jetzt spontan die Vorschläge, dass man definitiv sowas wie Betriebsräte mehr ermuntern soll, in die SPD einzutreten, sich da zu engagieren und ihre Eindrücke, Einflüsse und ihren Politikansatz da mehr einzubringen. Weil ich den Eindruck habe, in der SPD, also wenn ich mir angucke, wer so in die SPD eintritt, ja, wer so die Jungen in der Partei sind, dann sind das oft ja Studenten der Politikwissenschaft, der Soziologie, irgendwie geisteswissenschaftlich, sozialwissenschaftlich orientiert, die meistens nicht so wirklich was von der Wirtschaft gesehen haben, sondern die arbeiten dann oft später im öffentlichen Dienst oder werden vielleicht sogar Referenten der Partei. Da fehlt so ein bisschen die Realität. Da fehlt mal ein Einblick, wie sieht eigentlich heute ein Shopfloor in einem Industriebetrieb aus? Wie läuft so ein Unternehmen eigentlich, ja? Deswegen würde ich halt ermuntern, dass mehr Betriebsräte in die Partei kommen und dass man das von der Parteiseite auch wirklich fördert, dass da mehr Betriebsräte reinkommen. Das wäre sozusagen der erste organisatorische Vorschlag, um ja auch die Diskussionskultur und den Realitätssinn in der Partei zu stärken. Der zweite Organisationsvorschlag wäre, wie rekrutiert man eigentlich sein zukünftiges Referenten und Zuarbeiterpersonal in einer Partei. Ja. Da kann die SPD, glaube ich, sehr gut von der IG Metall lernen. Die IG Metall hat vor Jahren beschlossen, dass sie ihre zukünftigen Gewerkschaftsfunktionäre selber ausbildet und durch ein Trainee-Programm sozusagen in die Lage versetzt, zu wissen, worum es in dieser Organisation geht. Ja, dann werden alle 18 Monate werden dann, oder ungefähr alle 18 Monate werden dann 30, 40 Trainees eingestellt. Die werden dann 18 Monate durch die Institution, also durch die Organisation geschleift, sehen eine Verwaltungsstelle der IG Metall, sehen den IG Metall Vorstand, sehen eine Bezirksstelle der IG Metall und haben sozusagen nach dem Ablauf des Traineeships die ganze Organisation gesehen. Und werden dann als sind sozusagen dann ein voll funktionsfähiger Gewerkschaftsfunktionär, der gleich arbeiten kann und weiß, wie diese Organisation funktioniert. Und sowas bräuchte die SPD eigentlich auch. Ein Traineeship, wo sie ihre zukünftigen Referenten und, Mitarbeiter auch rüber rekrutiert. Ja. Und bei der SPD weiß man gar nicht, was ist da die Recruiting Policy? Ja, wer stellt ein? Wie stellt man ein? Das ist maximal intransparent. Ich glaube, das Willy Brandt-Haus hat seit Jahren kaum eine Stelle öffentlich aufgeschrieben, sodass dass mir das bewusst gewesen wäre, dass da gerade jemand für irgendwas gesucht wird. Also da ist es wirklich maximal intransparent und man hat den Eindruck, an die Stellen kommen irgendwelche Users durch ihre Netzwerke, weil sie sonst wen kennen. Und da bekommt man aber in der Regel nicht die besten Leute, die man vielleicht bekommen könnte, wenn man das transparent ausschreibt, wenn man vielleicht ein Training-Programm hat und sich da dann die besten Leute rauspickt. Also da muss viel bei der Recruiting-Policy geändert werden. Wie stellt man ein? Wen stellt man ein? Wie transparent funktioniert das? Also das sind so Sachen, da muss man mal dringend drüber reden. Wenn ich mir angucke, wie das Konrad-Adenauer-Haus, also der CDU, im Verhältnis zum Willy Brandt-Haus aufgestellt ist, dann ist das Meilen besser, was die CDU macht in ihrer bei ihrem Recruiting. Ja? Und das kommt vielleicht jetzt auch nochmal, um nochmal auf die Reformlinke zurückzukommen. Eine Reformlinke kann nur eine sein, die wirklich selber kompetent ist. Ja, also man muss wissen, wovon man redet. Und die Wahl in Hamburg hat jetzt zum Beispiel gezeigt, wenn man gute Kompetenzwerte als Partei hat, dann wird man auch gewählt. Ja, wenn man aber schlechte Kompetenzwerte, wie die SPD in fast allen politischen Feldern hat, dann wird man nicht gewählt. Kompetenz kommt aber in der Regel von Leuten. Also du brauchst gute Leute, damit sie gute Politik machen. Und ich habe das mal so formuliert, die SPD hat ein Fachkräftemangel. Und dieser Fachkräftemangel zeigt sich halt nicht nur auf der Ebene der Spitzenpolitiker, also ein Helmut Schmidt fehlt heute, sondern es zeigt sich halt auch zum Teil, wen man dann in die Zuarbeiterstellen holt, ja, oder in die wer bei den Jusos sich da entwickelt. Ja? Sind das Leute, die ein Land reformieren können? Da muss man halt Fragezeichen hintermachen. Und deswegen muss die SPD diese Idee wiederentwickeln, überhaupt Kompetenz zurückzugewinnen und diese Kompetenz vor allem auch über das Personal zurückzugewinnen. Und eben nicht nur das politische Personal, sondern auch das Personal des Backoffice. Also da muss wirklich eine ganz neue Recruiting-Philosophie und auch eine Kompetenzphilosophie wieder in die SPD, aber auch in die Linkspartei einkehren, nämlich zu sagen, wir wollen hier die besten Leute haben, weil nur wenn wir die besten Leute haben, wird uns die Mehrheit der Bevölkerung auch zutrauen, dass wir gut regieren können.
Dann, wenn man bessere Leute hat, dann hat man vielleicht auch eine bessere Kommunikationsabteilung. Wir sind ja jetzt hier gerade im Podcast. Lindner macht es, glaube ich, jetzt schon anderthalb Jahre. Also es haben jetzt schon verschiedene Spitzenpolitiker angefangen, eigene Podcasts zu schalten. Bei den Grünen sind es eine. Ich kenne nur einen von der auf europäischer Ebene von der SPD. Und die wirklichen Spitzen der SPD sind alle noch nicht bei den neuen Medien vertreten. Das wäre ja mal ein Schritt, wirklich sich, sagen wir mal, den Wettbewerbern anzupassen und seine Ideen auch in Podcast-Form unters Volk zu bringen. Die AfD macht es übrigens relativ gut mit ihren YouTube-Channels. Aber das führt dann halt auch zur Medienstrategie. Ich kann mich eigentlich kaum noch irgendeinen Artikel wirklich auch im klassischen Print oder im Fernsehen erinnern, wo die SPD halbwegs glimpflich davon kommt. Sie hat überall das Verlierer-Image. Wie müsste sich das ändern?
Ja, wenn mit Andi Brehme gesprochen, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Also ist halt schwierig, da rauszukommen, wenn du so den Stempel drauf hast, alles, was du machst, ist eigentlich so semi und die Erfolge nicht so richtig gezählt werden, dafür aber, wenn du mal was falsch machst, das dann so richtig nach draußen gekehrt wird. Ne? Das ist natürlich auch so ein habituelles Problem. Aber nochmal, die SPD muss halt auch selber einen Selbstbewusstsein haben. Sie muss den Stolz und den Willen nach außen zeigen, nach außen drängen, dass sie dieses Land regieren will und dass sie dieses Land gut regieren will. Ja? Man kann ja über Gerhard Schröder sagen, was man will, aber er hat immer gesagt, wer Kanzler werden will, der muss es wollen. Und da ist halt eine Wahrheit dran. Ja? Wenn man den Willen zur Macht nicht hat, dann wird es schwer. Aber, und das ist halt auch wichtig, nur der Wille zur Macht reicht halt auch nicht, sondern man braucht auch Inhalte und eine Programmatik, die man relativ kohärent und konsistent formulieren kann. Und da muss man natürlich fragen, welcher Inhalt ist das? Ja? Und das hatte ich in meinem Buch Vorverantwortung und die liberale Illusion mal versucht deutlich zu machen. Der SPD ist so ein bisschen die dieser inhaltliche Fokus auf die kleinen Leute, auf die politische Ökonomie, überhaupt auf das Materielle, ist ihr so ein bisschen verloren gegangen und sie hat sich zu sehr auf postmoderne Themen eingeschossen, die eigentlich die Bevölkerung gar nicht so erreichen. Zumindest nicht die Bevölkerung, die die SPD wählen würde. Ja? Und man muss diesen Machtwillen zusammenbringen mit der Ansprache der Normalbevölkerung. Und wenn man das hinbekommt, ja, dann hat man auch eine realistische Chance auf Kanzleramt. Aber auch halt nur dann. Und ja, da muss man sich so ein bisschen, ich versuche das jetzt mal plakativ zu sagen, den Machtwillen von Gerhard Schröder braucht man, aber die inhaltliche Programmatik von Oskar Lafontaine des Jahres 1998. Ja? Wenn man das zusammenbringt, dann kann es mit der SPD was werden.
Ja, Herr Dr. Heisterhagen, vielen Dank für dieses Schlusswort. Möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunft? Ist noch Hoffnung für die SPD im Spektrum der Linken?
Ja, also was heißt Hoffnung? Ja? Man muss es wollen. Und wollen kommt nur von Können in der Regel. Und an dem Können muss die SPD arbeiten. Und wie gesagt, das Wollen hat die, wenn man jetzt Gerhard Schröder ansieht, das steckt in der Partei immer noch. Man muss es reaktivieren. Das Können, da hat die SPD sehr gelitten. Und da muss die organisatorisch umbauen. Das haben wir ja besprochen. Und was die inhaltliche Ausrichtung, die Programmatik und die Strategie angeht, da kann ich ja nur sagen, lesen Sie Verantwortung, lesen Sie die liberale Illusion. Da steht einiges drin, was die richtige Strategie für die SPD sein kann.
Jo, vielen Dank. So, das Gespräch ist dann hier beendet. Ja, wie werden Parteien zukunftstauglich? Es sind im Kern ja Organisationen und da stellt sich wirklich die Frage, wenn man die Nachrichten verfolgt, wohin geht die Reise hin? Wir haben neue Parteien, die hatten wir aber auch schon immer, auch mit den Grünen, jetzt haben wir auf dem rechten Rand die AfD. Aber wie muss Parteiarbeit aussehen, damit sie auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch ihre Funktionen erfüllt, eben in der politischen Willensbildung? Wir sehen vielleicht, und deswegen habe ich das an den Anfang gestellt, die ersten Ablösungen der klassisch westdeutschen Parteien nicht in Westdeutschland, sondern in Ostdeutschland. Und da gibt es neue Formen. Eben, wie gesagt, jetzt sind die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hinter uns und die AfD ist sehr stark geworden. Aber es gibt auch andere Formen der Bürgerbeteiligung. Und hier löst man sich schon früher von diesen alten westdeutschen Parteien, wie die seit dem Zweiten Weltkrieg dominieren, CDU, SPD, FDP, dann später die Grünen. Und man findet neue Formen. Schauen wir uns das an.
Böhmer ist Bauunternehmer, beschäftigt 50 Mitarbeiter, stemmt Millionen Umsätze, wie hier im Zentrum Dresdens an der Frauenkirche. Er begrüßt die Wende, tritt in die CDU ein, wird Stadtrat für die CDU in seiner Heimatstadt Pirna. Den Unternehmergeist in die Kommunalpolitik tragen will er. Doch er merkt schnell, das wird schwierig. Teure Projekte werden durchgewinkt, auch unsinnige aus Böhmers Sicht. Er muss mitstimmen, es gibt Fraktionszwang. Wie er fühlen sich viele Unternehmer in Pirna nicht mehr gehört.
Die CDU ist in Pirna von mal 64% über 13 auf 6% abgesackt. Und spätestens da muss ein Generalsekretär, der heute der große Mann ist in Sachsen und Sachsen komplett anders gestalten will, hätte da reagieren können.
Im März 2017 wenden sich Ralf Böhmer und Pirnaer Unternehmer an den damaligen CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. Sie bitten um offene Diskussion der Pirnaer Probleme. Doch Kretschmer will sich nicht einmischen.
Er hat sich da anderthalb Stunden Zeit genommen. Wir haben dann im Auto gesagt, nee, hier kannst du nur noch austreten. Also sagt eigentlich alles. Also es kam nichts.
Ralf Böhmer tritt aus der CDU aus. Sie ist für ihn nicht mehr die Partei des Aufbruchs. Bei der Bundestagswahl im September 2017 wählen Ost- und Westdeutsche so unterschiedlich wie noch nie seit 1990. Im Westen kommt es zu Mehrheiten bekannter Parteien. Ganz anders im Osten. Die Ostdeutschen wählen immer noch die CDU, aber vor allem die AfD. Sie wird 2017 mit 94 Sitzen stärkste Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag, auch dank der Wahlergebnisse in Ostdeutschland. Direkt an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen, im Dorf Bornhagen unterhalb der Burg Hahnstein, ist die neue Heimat des Hessen Björn Höcke, heute Thüringer AfD-Chef. Dort haben bei der letzten Bundestagswahl 34% die AfD gewählt. Einer von ihnen ist Peter Knedlik, ehemaliger Grenzsoldat, der in den Westen abhauen wollte, wegen seiner Frau aber geblieben ist. Er hat schon die CDU und die SPD gewählt. Jetzt musste es die AfD sein.
Weil die AfD, die wird einiges auf die Beine stellen. Oder? Ich weiß es nicht. Aber die CDU, SPD, die müssen noch mal zum Nachdenken kommen. Dass sie was tun.
Da bleibt nur
Protest.
In Pirna haben die Ex-CDUler um Ralf Böhmer Wir für Pirna gegründet. Die Bürgerinitiative will, dass die Pirnaer wieder miteinander reden. Zwischen Politik und Bevölkerung war lange Funkstille. 3 Stadtgespräche gab es schon. Zur E-Mobilität, zum Hochwasserschutz, zur Flüchtlingsfrage.
Wir haben Parteien, die so aussehen wie die westdeutschen Parteien, die aber nicht so funktionieren wie die westdeutschen Parteien, weil sie einfach zu klein sind. Die schlechte Nachricht, die sich hinter dieser ohnehin schon schlechten Nachricht verbirgt, ist die, dass im ostdeutschen Bereich die westdeutsche Zukunft sichtbar wird. Auch in Westdeutschland ist die hohe Zeit der Parteien vorbei. Auch in Westdeutschland.
Ja, welche Gedanken gibt es dazu, bei den Parteien sich neu zu aufzustellen? Wir hören jetzt jemanden von der Konrad-Adenauer-Stiftung, das ist eine CDU-nahe Stiftung, wie die sich die Parteiarbeit der Zukunft vorstellen.
Die Veränderung der Gesellschaft bedeutet für Parteien und für parteipolitisches Engagement. Wir haben dazu eine ganze Reihe von Forschungen unternommen. Wir haben internationale Erfahrungen mit Parteireformen untersucht. Wir haben Mitglieder von Parteien befragt in Deutschland. Und wir haben gemeinsam mit Partnern, wie zum Beispiel mit dem Progressiven Zentrum und der Heinrich-Böll-Stiftung, einmal versucht, einen Raum zu schaffen, in dem wir nachdenken können über originelle neue Formen der Organisation von Parteien und der Beteiligung von Mitgliedern in Parteien. Es ist ja ein Paradox, dass die deutsche Gesellschaft sich sehr stark verändert. Sie wird immer heterogener, sie wird individualistischer. Die Wünsche an Beteiligung und an politisches Engagement haben sich verändert. Aber die Formen der Beteiligung, die Parteien in Deutschland anbieten, sind im Großen und Ganzen immer noch diejenigen, wie sie sich in den 50er, 60er und 70er Jahren entwickelt haben. Wir haben darüber nachgedacht, wie Mitgliederinitiativen, Methoden zur Neugewinnung von Mitgliedern, Betreuung von Neumitgliedern, andere Formen der Organisation, die nicht der klassische Ortsverband oder Kreisverband sind, sondern zum Beispiel Netzwerke, die sich online finden, die sich thematisch beteiligen, wie diese Dinge passen können zu der Struktur, die Parteien in Deutschland gerade haben und wie sie dabei helfen können, Volksparteien zukunftsfähig zu machen. Das ist interessant, nicht nur originelle Ideen zu entwickeln und vielleicht auch mal ein bisschen kreativ herumzuspinnen, sondern auch Wege zu finden, diese Dinge auszuprobieren, Experimentierräume zu schaffen, um dabei zu helfen, dass Parteien lernen, wie sie Angebote machen können, die dazu führen, dass sich mehr junge Leute, mehr Frauen, auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte für Parteien und für Engagement in politischen Parteien interessieren. Ich finde das in Bezug auf das Projekt mit der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Progressiven Zentrum sehr interessant, das in einem überparteilichen Rahmen zu tun, weil die Zukunft der Parteiendemokratie und die Zukunft des Parlamentarismus in Deutschland, der ja vielfach unter Kritik steht, auch davon abhängen wird, wie Parteien ihre Zukunftsfähigkeit gestalten und wie sie Engagement organisieren können und Interessen erfolgreich bündeln können, in den politischen Prozess einbringen können in Deutschland. Wir haben jetzt, wie ich finde, spannende Ergebnisse. Zum Beispiel ein Szenario, was passiert, wenn eine Interessierte oder ein Interessierter im Jahr 2025 in eine Partei eintreten will. Das wird vermutlich nicht 1:1 so kommen, aber es sind Ideen, die hoffentlich für unsere politische Beratung und für die Arbeit mit Funktionären von Parteien und mit Mandatsträgern Anregungen geben, die helfen, darüber nachzudenken, wie Parteien in Zukunft erfolgreich arbeiten können.
Ja, vielleicht haben wir die Piraten am Ende der Nullerjahre auch gebraucht, um zu merken, dass das Netz auch in der politischen Parteien Willensbildungsprozess eine Rolle spielen sollte. Auf jeden Fall passiert da eben einiges. Dass die Piraten haben eben den Begriff Liquid Democracy eingeführt, um Bottom-up-Prozesse zu organisieren. Also wir bilden uns hinter einer Petition im Internet und können einmal unseren politischen Willen äußern. Und da geht's aber auch weiter. Wir hören jetzt einmal eine Stiftung an. Das ist vom deutschen eine Stiftung für Liquid Democracy. Das Ganze ist aufgenommen worden vom Deutschen Stifterverband der Wirtschaft, der Wissenschaft. Die Links sind natürlich wie immer in den Shownotes enthalten, wenn man sich da mal informieren will, was es noch weitere Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung gibt.
Diese Bottom-up-Prozesse, die stattfinden, wo Menschen sich zusammenschließen und mobilisieren, wie kann das auch in das politische System wieder integriert werden und einfließen? Also es ist auch eins unserer der Projekte, mit denen wir, glaube ich, als Verein auch bekannt geworden sind. Das ist Enquete-Beteiligung.de. Das war die Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft, die die Software, die wir entwickelt in Autocracy, auch eingesetzt hat, um die Öffentlichkeit in ihre Arbeit einzubeziehen. Und die Arbeit aus so einer Enquete-Kommission besteht ja auch darin, Handlungsempfehlungen an den Bundestag am Ende zu überreichen. Und es war jetzt ein sehr spezielles Thema, zu dem es auch sicherlich nicht jeder oder jede Bürgerin sich einbringen kann. Also wenn ich da an die Urheberrechtsfragen oder an diese technischen Fragen denke, die dort diskutiert wurden, ist es schon fachlich eine hohe Hürde gewesen. Nichtsdestotrotz war aus unserer Sicht das ist ein erster Schritt, tatsächlich auch Prozesse im Bundestag zu öffnen und die Öffentlichkeit daran zu beteiligen. Am Ende wurden tatsächlich Vorschläge, die auf der Plattform enquetebeteiligung.de eingebracht wurden, teilweise im Wortlaut in diese Handlungsempfehlung auch übernommen. Und daran sieht man, dass anscheinend zusätzlich zu den Abgeordneten-Experten, also das sind ja immer Sachverständige auch in einer Enquete-Kommission, dass es doch noch zusätzliche Expertise gibt, die zu einer Verbesserung von dem Produkt, was am Ende stehen soll, hier waren es jetzt Handlungsempfehlungen, es könnte ja auch ein Gesetzestext sein, beitragen können. Die Idee dahinter ist schon, dass es sich von alleine verbreitet, dadurch, dass es jeder auch nutzen kann und sich installieren kann oder eigene Prozesse mit unserer Software machen kann. Ein Projekt, das wir selbst, also im Auftrag machen, ist zurzeit das Tempelhofer Feld. Da gab es ja den Volksentscheid, dass das Tempelhofer Feld nicht bebaut wird. Und jetzt fragt die Senatsverwaltung, die Berliner Bevölkerung, was denn für Ideen da sind, wie das Tempelhofer Feld in Zukunft genutzt werden könnte. Dort werden beispielsweise Themen diskutiert, wie die Öffnungszeiten. Zurzeit ist es ja immer noch nachts geschlossen und Möglichkeiten, wie man das verändern kann. Aber auch einzelne Gruppen, die im Moment sehr aktiv sind auf dem Tempelhofer Feld, man denke da an diese Gärten, die es gibt, sind bestrebt natürlich, ihre Interessen dort einzubringen und zu diskutieren.
Ja, das war's, der erste Aufschlag. Wie kommen die Parteien in die Zukunft? Immer wieder eine spannende Frage, denn sie waren ja zentral als Volksparteien in der gerade explizit die Zeit bis zur Wiedervereinigung. Wie werden sie also auch den Weg in die Zukunft begleiten und wie müssen sie sich als Organisation ändern? Okay, bis gleich. Der Berliner Mietendeckel. Ich habe irgendwo mal von in der Politikerrede gehört, dass jetzt heute schon manche Leute erst Mitte Mai für sich selbst Geld verdienen, der Rest geht in Miete rauf. Also wir haben ja dieses Problem, dass gerade in den Innenstädten die Mieten steigen und das ein großes gesellschaftliches Problem ist. Was hat das mit den Zukunftsmachern zu tun? Naja, in diesem Beitrag will ich immer herausarbeiten, dass ein Ökosystem eben auch günstigen Wohnraum braucht. Also Innovationen werden sich am Anfang nicht rechnen. Und da braucht man gewisse Schutzräume. Das war bei denen immer. Aber jetzt werden wir noch einmal richtig sachlich. Und die Lage der Nation, einer der großen Politik-Podcasts in Deutschland, hat das, finde ich, auch wunderbar gemacht. Wir hören jetzt sehr lange, 20 Minuten, Philipp Banse und Ulf Burmeier zum Thema Mietendeckel. Das habe ich auch aus dem Grund ausgewählt. Wir haben mit Ulf Burmeier einen promovierten Juristen, der uns sehr genau diese Rechtsfindung, die jetzt beim Mietendeckel stattgefunden ist, erklärt. Und da lohnen sich die 20 Minuten auf.
Noch mitmacht. Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, springen wir gleich rein. Angesichts der Temperaturen jenseits der 40 Grad
genau.
Muss man einen kühlen Kopf behalten.
Genau, wir geben uns alle Mühe und kommen zu unserem ersten Thema. Apropos kühler Kopf, das fällt, glaube ich, manchen schwer, einen solchen zu bewahren, angesichts der Pläne, die Berliner Senatsverwaltung für, ich glaube, Stadtentwicklung.
Ja, Stadtentwicklung macht das genau. Wir haben das mal reingenommen, weil das natürlich ein Thema ist, was wahnsinnig viele Leute bewegt. Die Mieten explodieren nicht nur in Berlin, sondern auch hier in Hamburg und an allen möglichen anderen Orten. Und das, was die Berliner da eben planen,
den Mietendeckel,
das könnte durchaus, also schaut zumindest die ganze Republik drauf. Und die Frage ist, kriegt die Politik diese Mietenexplosionen in den Griff? Und wenn sie es in den Griff kriegen, kriegen sie es so in den Griff, wie sie es in Berlin machen. Das ist sicherlich ein Modellprojekt, wie immer das da jetzt auch ausgeht. Wird das großen Einfluss haben. Und deswegen gucken wir uns das hier mal genauer an, weil das ja auch ein Riesenthema ist.
Genau, wir haben uns gedacht, wir gucken uns auch noch mal ganz kurz an, was bedeutet eigentlich dieses Thema, die Mieten steigen. Natürlich kann man einmal auf die Preise gucken, die da gerade so, die Leute zahlen. Ja? Also die Durchschnittsmieten, die sind gar nicht so gigantisch hoch. Was wirklich gestiegen ist, das sind die sogenannten Angebotsmieten, also für die Neuvermietung. Da zum Beispiel haben die Wohnungssuchenden 2018 doppelt so viel zahlen müssen im Schnitt wie vor 10 Jahren. Also die durchschnittliche Angebotsmiete hat sich in Berlin gesteigert von 5,59 Euro im Jahr 2008 auf im vergangenen Jahr 11,09 Euro. Ja, das ist schon mal krass. Das hat auch große Auswirkungen in der Praxis. Es geht also nicht nur um die gezahlten Euro pro Quadratmeter, sondern es geht vor allem um das sogenannte Delta, also diesen extremen Sprung, dass die Mieten heute bei Neuvermietung so viel teurer werden. Das hat nämlich dramatische Folgen. Also zum einen Angst vor Verdrängung. Ne? Es gibt nicht wenige Vermieter, die Eigenbedarf letztlich faken, ja, weil sie hinterher die Miete verdoppeln können. Klar, der ökonomische Anreiz ist sehr stark und da lohnt es sich einfach auch schon, einfach mal die Tochter so fake-mäßig für ein Jahr einziehen zu lassen unter dem Stichwort Eigenbedarf. Denn selbst wenn die Wohnung ein Jahr leer steht, hat man das hinterher schnell wieder drin. Und die Konsequenz ist, wenn die Mieten eben bei Neuvermietung so viel teurer werden, dass ein Wohnungswechsel unmöglich wird. Ja? Das heißt, Menschen können nicht mit ihren Partnerinnen zusammenziehen, weil man einfach gemeinsam keine bezahlbare Wohnung findet. Kinder müssen gestapelt werden.
Aber ja? Es gibt Stapelbetten.
Das ist das Konzept des Hochbetts, so. Ja. Aber das ist ja auch je nach Alter des Kindes vielleicht nicht mehr so ganz angemessen. Und es führt auch einfach zu einer krassen Fehlverteilung des Wohnraums. Ne? Leute hocken in viel zu kleinen oder in viel zu großen Wohnungen, weil jeder Umzug die Miete explodieren lässt. Ne? Jeder kennt diese Geschichten. Die Rentnerin bleibt auf 120 Quadratmeter wohnen, auch wenn die Kinder längst aus dem Haus sind und der Mann verstorben, weil das halt billiger ist als die 40 oder 50 Quadratmeter heute. Deswegen großes Problem ist vor allem dieser Delta, dieses sogenannte Delta, ja, dass also die Mieten heute so viel teurer sind als vor ein paar Jahren. Daher die brennende Frage, Philipp, wie bekommt die Politik die Mieten in den Griff?
Und da hat ja Berlin schon diesen Mietendeckel angekündigt und als jetzt, wann war das eigentlich, Mitte der Woche, ne, wurde dieser erste Entwurf bekannt.
Ja, ich glaub,
und da habe ich mir, so. Da ja, hab ich mir schon eine Dose Popcorn aufgemacht, weil der so krass war und ich dachte, okay, also da versucht jemand wirklich das Ding mal zu erschlagen und das war eigentlich für mich so ein Beispiel für wirklich mal so richtig schönen linken Populismus, da hat man ja auch lange nachgesucht. Jetzt wurde der ein bisschen, deswegen gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein, was in diesem ersten Entwurf stand, weil er natürlich jetzt, und das war eigentlich nicht so furchtbar überraschend, nochmal überarbeitet werden musste. Und jetzt ist also da dieser zweite Entwurf und der soll aller Wahrscheinlichkeit nach gesetzt werden zum 11.01. Januar, ne? Genau, im Januar. Mhm. Und da ist also dieser Mietendeckel jetzt vorgesehen. Was heißt das? Also zum 11. Januar nächsten Jahres sollen die Mieten auf dem Stand von 18.06.19 eingefroren werden. Also für erstmal 5 Jahre. Genau, das ist erstmal eine befristete Maßnahme und das bedeutet, dass eine Erhöhung von Mieten über diese Deckelbeträge, zu denen kommen wir gleich, in aller Regel nicht mehr möglich ist. Also in bestehenden Mietverhältnissen keine Erhöhung und bei Wiedervermietung darf keine höhere Miete als im Deckel vorgesehen kassiert werden. Ausnahme bei Neubau, der ab 2014 bezugsfertig geworden ist und in bestimmten Fällen kann es sogar zu einer Absenkung von Mieten in bestehenden Mietverhältnissen kommen.
Und diese Obergrenzen, die basieren auf dem Mietenspiegel von 2013, gibt einen Inflationsausgleich und im Kern läuft das auf sowas raus. Wohnungen, die bis 1949 erstmals bezogen wurden.
Ja,
Altbauten.
Altbauten, so, ja, also Prenzlauer Berg, überall 6,27 Euro ist die Höchstmiete.
Und
das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Und die neueren, also ab 14 kannst du nehmen, was du willst. Und zwischen 2003 und 13, also diese durchaus neueren Wohnungen, da geht das so bis 9,80 Euro hoch.
Genau, und da gibt es noch so ein paar Aufschläge auf diese Mietendeckelbeträge, zum Beispiel 1,40 Euro pro Quadratmeter, falls die Wohnung in den vorangegangenen 15 Jahren saniert wurde, 10%, wenn es ein oder zwei Familienhaus ist und genau.
Also bei Sanierung kannst du auch 1 Euro pro Quadratmeter draufhauen, musst es aber beim Bezirksamt anzeigen und wenn es höher ist, müssen die das genehmigen.
Aber im Grundsatz muss man sagen, einfach relativ niedrige Mietbeträge.
Relativ niedrige Mietbeträge, also deutlich niedriger eigentlich alle Kategorien, die sie da haben, deutlich niedriger als das, was heute im Mietspiegel durchschnittlich gezahlt wird für diese Wohnung. Und es gibt, wie gesagt, diese theoretische Möglichkeit, bestehende Mieten abzusenken.
Genau.
Das war in diesem ersten Entwurf quasi der Standard. Jetzt ist es nur möglich, wenn deine Ausgaben für diese Wohnung, für die Miete, mehr als 30% des Haushaltseinkommens.
Genau. Vielleicht, um das noch ein bisschen plastisch zu machen, stellen wir uns vor, jemand hat eine Wohnung schon eine Weile gemietet und die Miete, die da vereinbart wurde, liegt eben über dem, was nach dem Deckel bei einer Neuvermietung zulässig wäre. Dann kann man grundsätzlich mal einen Antrag stellen beim Bezirksamt und das Bezirksamt kann dann entscheiden, diese Miete wird abgesenkt, aber das Bezirksamt prüft da eben, ob die Miete mehr als 30% des Haushaltseinkommens beträgt. Das heißt also, da sollen tatsächlich nur die Menschen geschützt werden, für die die Miete eine erhebliche Belastung darstellt, denn sonst würde man im Grunde da letztlich Menschen schützen durch eine Mietabsenkung, die das vielleicht ökonomisch gar nicht
braucht. Genau, es gibt aber auch faire Mieter, die sozusagen bisher sehr niedrige Mieten genommen haben.
Vermieter,
weil sie ihre Mieter mögen und so weiter, die dürfen jetzt die Mieten anheben schrittweise, immer so am Inflationsausgleich orientiert, bis zu diesen Maximalbeträgen.
Ganz genau. Also mit anderen Worten, der Deckel ist tatsächlich ein Deckel in beide Richtungen. Er bedeutet also nicht, dass gar keine Mieterhöhung mehr gibt, aber eben nur noch begrenzt auf dieses Niveau.
So, das nennt man atmenden Deckel. Ne? Und es gab auch mal die Idee, Eigenbedarfskündigung genehmigungspflichtig zu machen.
Ja.
Das ist vom Tisch, wäre wahrscheinlich auch schwierig gewesen.
Ja, das wäre ziemlich klar verfassungswidrig gewesen.
Das heißt jetzt unterm Strich, was sind das für Konsequenzen, wenn das Ding so kommt? Das ist ja jetzt ein Referentenentwurf, da werden Verbände angehört, da gibt es noch Austausch unter den einzelnen Senatsverwaltung, also den Ministerien sozusagen, wenn man will, in Berlin. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, aber in die Richtung scheint das zu gehen.
Ja.
Was ist die Folge davon?
Ja, ich denke, der zentrale Effekt wird sein, dass dieser eben beschriebene Anstieg der Angebotsmieten, also für freie Wohnungen, gebremst werden kann. Einfach weil diese Wohnungen nicht mehr für wie heute bis zu teilweise 15, 16, 17 Euro angeboten werden können, sondern nur noch für je nachdem 6 Euro, 7,90 Euro zum Beispiel, wenn sie saniert worden sind. Mit anderen Worten, die Angebotsmieten dürften sich halbieren, was aber natürlich mittelbar auch Auswirkungen hat auf den Mietspiegel, ne? Weil natürlich diese extrem hohen Mieten in den Mietspiegel sich reingerechnet wurden, wobei der Mietspiegel während dieser Deckel gilt, wohl irgendwie außer Kraft gesetzt werden soll. Aber jedenfalls im Grundsatz ist der Haupteffekt, dass der Anstieg der Angebotsmieten gebremst werden kann. Das heißt, Wohnungen werden in Berlin, wenn das so kommt, ab dem Januar wirklich drastisch billiger angeboten werden. Genau.
Und dabei ist auch ganz entscheidend, dass die Lage der Wohnung egal ist.
Das ist schon interessant, ja.
Also es kommt nur auf Baujahr an, Baujahr Erstbezug. Hat das Ding ein Bad, hat das Ding eine Heizung, was für eine Heizung, was für ein Bad hat es? That's it. Das heißt, eine Wohnung am Potsdamer Platz, mitten in Berlin, der ist was, Anfang der 90er, 95 oder was sind die da zum Teil gebaut worden?
Ja, da ging das so los bis Anfang der 2000er. Ja.
Da wird dieser Deckel gelten bei irgendwie knapp 9 Euro oder gut 9 Euro. So, heute zahlst du da 15, 16, 17 Euro für eine Wohnung.
Ja, und die muss noch nicht mal schön sein.
Wenn die weitervermietet wird, kommt der Deckel.
Ja.
Das bedeutet, die Leute zahlen da für eine 100 Quadratmeter Wohnung jetzt was, 1.500, 1.600 Euro und demnächst dann 900 irgendwas.
Ja.
Da sparen die ordentlich.
Ja, teilweise werden Leute da bis zu 1.000 Euro sparen, je nachdem, was sie bisher an Miete bezahlt haben. Und zwar pro Monat. Ne? Mit anderen Worten, das wird dazu führen, dass deutlich mehr Kaufkraft gibt bei den Menschen, die in Berlin wohnen.
Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Das, und da kann man sich die Frage stellen, wofür werden sie das Geld ausgeben? Na, ich denke jedenfalls teilweise in Berlin. Ja, wahrscheinlich für Essen gehen, Kleidung zum Beispiel, aber natürlich auch für alle möglichen anderen Konsumausgaben.
Also ich finde, das klingt erstmal so, die Volkswirtinnen unter euch können sich da ja mal zu Wort melden. Vielleicht sind ja auch ein paar hier im Raum, die können dann gerne eine E-Mail schreiben. Aber das scheint mir doch eine Umverteilung zu sein, die weggeht von den Immobilienbesitzern hin zu den Mieter und Mieterinnen,
ja,
von der vielleicht die ganze Volkswirtschaft durchaus profitieren könnte. Das andere, die Kehrseite ist natürlich aber, dass Immobilien billiger werden. Ja, der Wert sinkt.
Der Wert sinkt, ganz klar, weil eine der bekannten Bewertungsmethoden für Immobilien das sogenannte Ertragswertverfahren ist, also auf Deutsch, welchen Ertrag kann man in einem bestimmten Zeitraum mit dieser Immobilie erzielen? Und wenn die Miete gedeckelt wird staatlicherseits, dann sinkt natürlich dieser sogenannte Ertragswert und das dämpft ganz deutlich die Spekulation mit Wohnungen. Ja, das führt aber natürlich auch dazu, dass bestimmte Menschen oder Unternehmen, die in den letzten Jahren im Vertrauen auf immer weiter steigende Mieten gekauft haben, möglicherweise ein Problem mit ihrer Kalkulation kriegen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr knapp kalkuliertes Darlehen aufgenommen hat, keine Ahnung, 80-90% des Kaufpreises auf Pump finanziert, wenn man gedacht hat, man kann es sehr teuer vermieten, dann kann es irgendwann natürlich auch durchaus knapp werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere knapp kalkulierende Kleinvermieter durchaus Stress bekommt.
Aber wie ist denn das jetzt mit diesem Argument? Ja, da haben wir ja kein Geld mehr für die Investitionen. Dann verfallen die Häuser, die Fassaden.
Ja, das ist eben die zentrale Frage, ob man von den bisher extrem hohen Mieten denn tatsächlich so viel investiert hat. Und man muss schon sehen, bei dem Mietendeckel, da greifen wir jetzt so ein bisschen vor auf die rechtliche Bewertung, bei dem Mietendeckel, der Mietendeckel darf von Verfassungswegen nicht dazu führen, dass die Vermietung auf Dauer für den Vermieter sich nicht mehr rechnet. Also der Vermieter darf nicht durch so einen solchen Mietendeckel in die Situation kommen, dass er Verluste macht oder dass die Substanz des Eigentums gefährdet ist. Ne? Der ein oder andere hat es vielleicht in der vergangenen Lage gehört, da haben wir sehr ausführlich einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Mietpreisbremse, also dem anderen Eingriff in die Mietpreise besprochen und da das Bundesverfassungsgericht im Prinzip gesagt, soziales Mietrecht ist wunderbar, auch Eingriffe staatlicherseits um der Gentrification, also der Aufwertung der sogenannten und damit der Verdrängung entgegenzuwirken, das ist alles wunderbar, aber die Grenze ist dort erreicht, wo der Vermieter auf Dauer miese macht oder wo in die Substanz des Eigentums eingegriffen wird, einfach aus dem Grund, den du gerade genannt hast, Philipp, weil die Investitionen unterbleiben. Das heißt also, da wird sicherlich so ein kleines bisschen Druck vom Kessel gelassen werden. Der Mietpreisdeckel wird da einfach nicht ganz dicht sein können. Und das hat tatsächlich auch dieser Gesetzentwurf schon vorgesehen. Es gibt also die Möglichkeit, sich unter bestimmten Voraussetzungen vom Mietpreisdeckel auch befreien zu lassen. Da muss man dann vermutlich als Vermieter so eine Kalkulation vorlegen, nach dem Motto, habe ich gekauft für X, darauf zahle ich im Monat so und so viel Zinsen. Und wenigstens diese Zinsen muss ich ja über meine Miete refinanzieren können. Also da denke ich, das war eine sehr weise Entscheidung, den Deckel da eben mit so einem Überdruckventil zu versehen, denn damit hat die Senatsverwaltung im Grunde genau diese Bedenken aus Karlsruhe schon antizipiert.
Ja, gilt das auch für energetische Sanierung?
Na, da gibt es ja weiterhin die Möglichkeit, die Miete etwas anzuheben. Ne? Ja. Das heißt also, wenn man jetzt keine Luxussanierung macht, sondern wenn man tatsächlich nur eine energetische Sanierung macht, dann kann man immerhin 1 Euro auf jeden Fall umlegen. Mehr kann man umlegen mit Genehmigung der Behörde. Und ansonsten würde ich mal denken, ist das doch eine wunderbare Gelegenheit, da eben mit Subventionen einzugreifen. Also wenn man das Gefühl hat, dass tatsächlich die Mietpreisbremse und oder die Handhabung dieser Befreiungsmöglichkeiten für Renovierung, wenn das dazu führt, dass die Vermieter nicht mehr engagiert renovieren, dann ist das doch genau die Gelegenheit, um da Geld zu investieren vom Bund. Denn man kann die Klimaziele ja unter anderem auch dadurch erreichen, dass wir weniger CO2 produzieren beim Heizen unserer Häuser.
Ist das denn jetzt eine gute Nummer?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Maßnahme, die auf jeden Fall das Mietpreisniveau in Berlin drastisch senken wird. Und ich finde es sehr interessant, abzuwarten, ob es tatsächlich zu dramatischen Problemen kommen wird. Also ein Problem rein organisatorischer Art, das gerade bei der ersten Version wirklich wahrscheinlich dramatisch ausgefallen wäre, nämlich dass die Behörden total zusammenkrachen, das kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht mehr vorstellen. Klar, ich meine, es werden noch einige tausend Menschen in Berlin solche Anträge auf Mietsenkung stellen, weil sie halt vorrechnen können, dass die Miete
zu mehr als 30% des Haushaltseinkommens ausmacht. Aber ich denke, damit werden die Behörden schon klarkommen, denn diese Berechnungen sind ja jetzt auch nicht ultra kompliziert. Ne? Man legt halt den Mietvertrag vor, man legt einen Kontoauszug vor, das zahle ich hier, das ist mein Einkommen und damit sind die 30% überschritten. Das ist ja, wie soll ich sagen, kein ultra komplexer Prüfvorgang und das kann man sogar halbwegs automatisieren. Ja, wollen wir hoffen, dass die Berliner Verwaltung das hinbekommt, das mit IT
zu organisieren. Wenn dann die Berliner Verwaltung.
Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber man kann es jedenfalls versuchen. Man kann sich natürlich auf der anderen Seite die Frage stellen, ob denn diese Entscheidung, ja, Absenkung des Mietniveaus, ob die denn überhaupt richtig aufgehoben ist bei den Verwaltungen. Ja? Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass es zum Beispiel ausgestaltet wäre als ein Anspruch des Mieters an den Vermieter auf Änderung des Vertrages.
Weil jetzt ist es ja so, wenn du das senken willst und sagst, ich habe 30%, mehr als 30% des Einkommens gebe ich für die Miete aus, liebes Bezirksamt, senkt das. Und das Bezirksamt sagt, ja, kannst du senken und der Mieter, der Vermieter muss das senken, absenken auf diesen Deckel und der Vermieter sagt, nö, mach ich nicht. Mhm. Dann verklagt er das Bezirksamt.
Ja, genau. Also das ist dann, der Witz ist halt, so wie das jetzt ausgestaltet ist, wird aus einer eigentlicher zivilrechtlichen Geschichte zwischen Mieter und Vermieter, bürgerliches Recht, ja, Wirtschaftsbeziehung, wird eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit gemacht. Ne? Der Mieter stellt einen Antrag beim Bezirksamt, das Bezirksamt erlässt einen Bescheid gegenüber dem Vermieter, hey, Miete absenken. Und davon, von diesem Bescheid, ist wiederum der Mieter begünstigt. Also ein klassischer Verwaltungsakt mit Drittwirkung. Und der Belastete, in diesem Fall also der Vermieter oder auch die Vermieterin, muss dann wahrscheinlich Widerspruch erheben. Ist noch nicht klar, ob es ein Widerspruchsverfahren gibt. Und wenn das nicht klappt, dann dagegen klagen vor dem Verwaltungsgericht. Ja, die Verwaltungsgerichte werden sich auch bedanken, denn die sind bislang nun die haben auch viel Stress an der Backe, ja, Straßenausbaubeiträge zum Beispiel oder ganz viele Asylklagen, aber mit Mietstreitigkeiten hatten sie Gott dank bisher nichts zu tun. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Verwaltungsrichter wirklich einen Sekt aufmachen.
Juristen haben wahrscheinlich zusammengezuckt.
Ja.
Vom Verwaltungsgericht.
Ja, ja. Ja. Mal ganz ehrlich, also da kann man sich schon fragen, ob das sinnvoll ist. Ich habe da lange drüber nachgedacht, warum man das so ausgestaltet hat. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, das ist vermutlich einfach der Tatsache geschuldet, dass das Land Berlin für eine zivilrechtliche Lösung, ja, also Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Senkung des Mietzinses, keine Gesetzgebungskompetenz hätte. Denn das Zivilrecht ist ja durch das bürgerliche Gesetzbuch geregelt. Und da hat der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz für das Mietrecht wohl abschließend Gebrauch gemacht. Das heißt, das Land Berlin kann nur noch öffentlich-rechtlich regeln, kann nicht mehr das Zivilrecht regeln an dieser Stelle. Das heißt, es geht nur im öffentlichen Recht durch einen Bescheid des Bezirksamts. Für das, was eigentlich total sinnvoll wäre, hat das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz. Aber was da jetzt geschaffen wird, ist schon ein ziemliches Bürokratiemonster.
Wenn das Bezirksamt gegen den Vermieter vor Gericht sitzt, weil der Vermieter sich weigert, die Miete zu senken, hat das Bezirksamt doch nur so, na mal so lala Interesse daran, da ja, richtig klar Druck zu machen, während der Mieter, die Mieterin daneben und sagt, hier, jetzt mach mal. Und Bezirksamt, du, ich habe noch 800 andere von diesen Fällen.
Ja.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
Ja, das Problem ist natürlich, oder was heißt das Problem? Die rechtsstaatliche Lösung ist dann, dass natürlich auch der Mieter klagen kann. Ne? Du kannst ja das Bezirksamt dann auch verklagen auf Erlass eines solchen Bescheides. Das ist dann, ja, ja, das ist, deswegen sage ich, ne? Das, also was da jetzt geschaffen wird, geht gesetzgebungskompetenzmäßig nicht anders, weil die wirklich sinnvolle Lösung, Anspruch des Mieters nicht geht, ja, jedenfalls nicht mit Landesrecht. Aber die, was jetzt geschaffen worden ist, ist ein, also es wird ein ziemliches Bürokratiemonster. Weil irgendwer klagt immer. Entweder klagt der Mieter, ja, Verpflichtungsklage, Bezirksamt, mach mal. Oder der Vermieter klagt, Anfechtungsklage, dieser Bescheid hier ist rechtswidrig.
Okay, also ich glaube, das läuft richtig smooth durch.
Ja, zumal ja zumal das Verwaltungsgericht Berlin, wie viele Verwaltungsgerichte in Deutschland ja sonst gar nichts zu tun hat, Stichwort Asylklagen. Ja?
So, wie ist denn das jetzt mit diesem Argument, das bremst Neubauten? Wir wissen ja alle, wir haben zu wenig Wohnungen. Mhm. Ja, Neubauten sind häufig teuer, aber trotzdem brauchen wir ja Neubauten. Jetzt gilt ja dieser Deckel nur für Bauten vor 2014. Ab nach 2014 kannst du ja mehr nehmen. Ich vermute aber, dass das nach, das stand in dieser Verlautbarung der Senatsverwaltung nicht drin. Ich vermute, dass sich das ja wahrscheinlich nach oben bewegen wird. Also, dass du jetzt sagst, okay, 2014 aufwärts ist nicht vom Deckel betroffen. Mhm. Und dass du, wenn du das aber in ein paar Jahren machst, sich das nach oben schiebt. Also
gut, das weiß man einfach
nicht. Das weiß man halt nicht.
Muss man gucken, wie das Gesetz dann aussieht. Also zunächst mal würde ich sagen, wenn das nicht gilt für Neubauten, dann ist das ja gerade ein Anreiz, Neubauten zu kaufen, statt Bestandsbauten. Also wenn ich jetzt mal mich in die Position eines Investors versetze, Bestandsbauten zu kaufen, ist erstmal keine gute Idee, weil ich da ja nur sehr gedeckelte Mieten nehmen kann. Wenn ich hingegen das Geld in einen Neubau investiere, Klammer auf, wenn ich nicht genug Geld habe, kann ich ja in einen Fonds investieren, der Neubauten erstellt, Klammer zu, ja, dann kann ich immerhin eine gewisse Weile, paar Jahre, 5 Jahre oder so, Marktmieten nehmen. Und deswegen denke ich mal, dass das Argument mit der dämpfenden Wirkung auf den Neubau nicht so wahnsinnig plausibel ist. Ganz im Gegenteil, sind Neubauten ja überproportional renditeträchtig, wenn der Mietdeckel für Altbauten gilt.
Ja. Ja. Also ich finde, also vielleicht hat das Ding ein paar Nebenwirkungen, aber es ist auf 5 Jahre begrenzt. Und ich finde es gut, dass die Politik hier einen ernsthaften Versuch unternimmt, sich dieses Problems anzunehmen. Ja. Es ist nicht das einzige Werkzeug, nicht der einzige Hammer, der im Werkzeugkasten liegt. Ja, wir haben immer noch zu wenig Wohnungen und es müssen immer noch mehr Sozialwohnungen gebaut werden.
Ja.
Oder die Quoten, die bei Neubauten für Sozialwohnungen ausgewiesen werden, erhöht werden. Da gibt's jede Menge.
Ja.
Aber für die Leute, die jetzt in einer Wohnung wohnen oder eine Wohnung suchen oder umziehen wollen müssen, ist das, finde ich, ein in meinen Augen ein redlicher Versuch.
Ja.
Das heißt nicht, dass der 100% klappt, dass damit alle zufrieden sind, aber ich habe das Gefühl, es ist ein ehrlich und ernsthaft gemeinter Versuch, dieses Problem anzugehen.
Ja, ich denke, ich sehe das genauso, Philipp. Ich finde, dass diese Maßnahme hat vor allem eine ganz wichtige Symbolwirkung, nämlich der Staat kümmert sich um euch. Und wir leben in einer Zeit, wo, das ist kein Geheimnis, eine ganze Menge an rechtspopulistischen Kräften den Eindruck zu erwecken versuchen, der Staat kümmert sich nicht um euch, ihr seid dem Staat egal. Es gibt leider viele Menschen, die sich abgehängt fühlen vom Staat, die das Gefühl haben, das geht alles an mir vorbei, alle anderen machen Reibach und ich bin abgehängt und so. Ne? Kommen wir gleich noch zu, Stichwort Landtagswahlen. Und in dieser Situation finde ich es einfach großartig, dass das Land Berlin sich hinstellt und sagt, wir möchten dafür sorgen, dass niemand Angst haben muss, dass er keine Wohnung mehr findet. Ich meine, das ist ja eine ganz existenzielle Furcht von Menschen. Ich kenne sehr viele Menschen, die davon auch persönlich betroffen sind in Berlin und ich finde es gut, wenn das Land sagt, wir kümmern uns. Natürlich muss man sehen, ist das überhaupt rechtmäßig? Ne? Das wollen wir jetzt nicht mehr so ganz ausführlich machen, aber weil wir das größtenteils schon besprochen haben, also das, natürlich ist das ein Eingriff in das Eigentumsgrundrecht, aber wer sich da im Detail dafür interessiert, kann die letzte Folge 154 der Lage der Nation anhören. Im Kern kann man sagen, hat Karlsruhe entschieden, Gentrification bekämpfen, soziales Mietrecht, Erschwinglichkeit von Wohnungen für alle sind legitime Ziele staatlichen Handelns und die rechtfertigen auch Eingriffe in das Eigentumsgrundrecht. Aber natürlich muss man dabei die Grenzen der Verhältnismäßigkeit beachten. Wir haben schon zwei genannt, keine Gefährdung der Substanz der Gebäude, keine dauerhaften Verluste und ganz wichtig noch, und da fällt wieder das Stichwort Sozialwohnungen, das ist nur dann verhältnismäßig, dieser Mietendeckel, wenn der Staat tatsächlich das als mildestes Mittel wählt. Das bedeutet, der Staat kann nicht einfach nur einen Mietendeckel erlassen, er muss auch alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, die ihm zu Gebote stehen, um für eine vernünftige Versorgung der Menschen mit Wohnraum zu sorgen. Und dazu sind natürlich auch Sozialwohnungen eine Möglichkeit. Neubau im Allgemeinen und Neubau von erschwinglichen Sozialwohnungen im Besonderen. Und insofern denke ich, ist das Land Berlin, wenn es diesen Mietendeckel erlässt, ganz besonders unter Druck auch andere Maßnahmen auszuschöpfen. Man kann jetzt nicht nur sagen, wir machen den Mietendeckel und ansonsten legen wir die Hände in den Schoß. Das wäre verfassungsrechtlich sehr heikel. Ja, und dieses Gebot, Substanz darf nicht gefährdet werden, dem sind sie halt begegnet, indem sie so eine Härtefallklausel eingebaut haben, dass wenn Vermieter und Vermieterinnen sagen, hier, also bei der maximalen Miete, da verrottet mir das Haus aus x Gründen, dann dürfen sie unter Umständen auch mehr nehmen als das, was an maximalen Miete definiert
ist. Auch das ist im Grunde eine Ausprägung dieses Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Wenn es bis hin zu einer Substanz Gefährdung geht, dann ist einfach die Schwelle der Überlastung des Vermieters erreicht und dann kann er einen Antrag stellen. Da muss man, und ich denke, ein weiteres Stichwort neben Verhältnismäßigkeit ist Monitoring. Also man kann vom Land Berlin zum einen erwarten, dass es die Behörden so ausstattet, dass diese Anträge, die da zu stellen sind, Anträge von Mietern, aber auch Anträge von Vermietern, dass die halbwegs schnell bearbeitet werden, ja, innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Jahren. Und man muss natürlich auch schauen, das Land wird schauen müssen, wie diese Maßnahme wirkt. Ob denn tatsächlich die Angebotsmieten sinken, ob es denn tatsächlich zum Beispiel zu einem Zusammenbruch von Neubauwohnungen kommt oder Neubauvorhaben. Das muss man sich angucken, aber ich teile deine Einschätzung, Philipp, es ist erstmal ein super Versuch und es ist
so eine Art Daumen.
Berlin als Experimentierlabor für die Bundesrepublik.
Jeden Fall. So, jetzt kann man ein klassisches ökonomisches Argument machen, der Staat greift die Marktpreisbindung ein, wir sind auf dem Weg in den Sozialismus, das haben auch viele Medien gemacht. Ich habe hier mal von Reuters 3-Minuten-Einspieler, wo so die klassischen Meinungen dazu präsentiert werden. Also Marktangriffe, der Sozialismus, man muss dazu auch wissen, dass Berlin schon eine Regierung hat aus Rot
Rot, Grün. Und die Linke ist jetzt im Wohnungssenat und ist federführend hinter diesem neuen Mietpreisdeckel.
Die Diskussion um Wohnungsbau, bezahlbaren Wohnraum und Mietpreisdeckel wird in Berlin seit dem Wochenende noch hitziger geführt als sonst. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, will Berlins Bausenatorin Katrin Lomscher von den Linken die Kaltmieten in der deutschen Hauptstadt auf höchstens 7,97 Euro pro Quadratmeter begrenzen. Demnach sollen ab 2014 entstandene Wohnungen von diesem Mietendeckel ausgeschlossen bleiben. Der Berliner Senat hatte im Juni einen Mietendeckel im Grundsatz beschlossen, aber noch keine Obergrenze festgelegt. Lomscher wies darauf hin, es handele sich um einen Vorbereitungsstand für einen Referentenentwurf, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei. Zur Ausgestaltung des Gesetzesentwurfs laufe derzeit ein Arbeitsprozess, in den Experten, Vertreter der Koalition und der Wohnungswirtschaft eingebunden seien. Daher werde sie die bekannt gewordenen Punkte vorerst nicht inhaltlich kommentieren. Das übernehmen andere für sie, zum Beispiel die Passanten in Berlin.
Ich bin auch nicht dafür, dass die Menschen hier 15 und 20 Euro zahlen, aber 8 Euro in allen Lagen finde ich ungerecht.
Ja, DDR 2.0, mehr kann ich dazu nicht sagen. Völlig illusorisch, schwachsinnig. Bewirkt das Gegenteil, es wird noch weniger gebaut. Kein Vermieter hat doch mal Interesse, Wohnungen zu bauen.
Also ich glaube erstmal, also was die Politik in Berlin macht, erstmal den Flughafen fertig machen und dann über diese Themen diskutieren. Ja.
Kritik gibt es auch vom Präsidenten des Zentralverbandes der deutschen Eigentümer e.V. Haus und Grund, Kai Warnecke.
Für viele Eigentümer wird es bedeuten, dass sie die Wohnung nicht mehr instand halten können. Wir befinden uns also auf dem direkten Weg in kaputtgehende, zerstörte Gebäude. Des Weiteren geht es ihr vermutlich auch darum, zu verhindern, dass die Menschen überhaupt noch vermieten. Denn das wäre ja nicht mehr sinnvoll, wenn man nicht mehr das Geld reinbekommt, das man braucht, um das Gebäude instand zu halten. Und damit möchte sie letztlich den privaten Wohnungsmarkt kaputt machen.
Für Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, gehen Lomschers Pläne dagegen in die richtige Richtung.
Aber wir glauben schon, dass ein Mietendeckel dringend erforderlich ist. Und wir haben auch kein Verständnis dafür, wenn hier behauptet wird, dass so hohe Mieten wirtschaftlich erforderlich wären. Das ist aus unserer Sicht vollkommen falsch. Und wir können auch viele nicht verstehen, die nicht die Interessen der Bewohner und Nutzer der Wohnung mal mit einbeziehen. Und das finden wir schon ausgesprochen problematisch.
Eine Sprecherin der Deutschen Wohnen erklärte, der Entwurf sei ein Frontalangriff auf den Rechtsstaat. Mieten würden willkürlich festgelegt, ohne Rücksicht auf Lage, Ausstattung oder...
Ja, so viel zur politischen Diskussion. Aber ich finde, man muss hier auch mal einen anderen Punkt herausarbeiten, wenn man sich mit Innovationen beschäftigt. Denn wir hören gleich die Deutsche Welle, die uns nochmal sehr schön darstellt, dass Berlin die Gründerhauptstadt ist im europäischen Vergleich. Und um es dann vorwegzunehmen, da war eben auch immer einer der Punkt. Natürlich ist es die Hauptstadt, natürlich ist es ein großes kulturelles Zentrum und zieht viele schlaue Köpfe ein, aber die Lebenshaltungskosten und damit eben auch die Mieten waren in Berlin halt auch immer sehr viel niedriger als in anderen Bereichen Deutschlands. Und es ist nicht grundlos entstanden. Aber erstmal sagen wir jetzt, wie erfolgreich Berlin als Startup-City ist.
Wir glauben, es macht absolut Sinn, jetzt zu dieser Zeit in Berlin zu sein, weil wir treffen jede Woche mindestens 10 Leute, 10 Teams, die mit Startup-Ideen auf uns zukommen. Ist super interessant. Wir wollen auch vor Ort sein. Wir sind ja nicht nur Investor. Wir stehen uns ja selbst als Inkubator. Das heißt, wir unterstützen die Portfoliounternehmen, die wir haben, aktiv beim Aufbau.
Nach Berlin zieht es auch Brian Chesky, Mitgründer des US-Startups Airbnb. Das ist eine Internetplattform, auf der Privatleute ihre Wohnungen zum Übernachten anbieten können. 2008 gegründet, ist das Unternehmen heute 1 Milliarde Euro wert.
Berlin wird für uns der europäische Knotenpunkt sein. Von hier aus wollen wir unser Wachstum in Europa steuern. Berlin ist eine unglaublich internationale Stadt. Ich glaube, auch deshalb ist es die zentrale Stadt in Europa für Startups und Internet. Wir haben uns viele Städte angeschaut und viele sind stark. Aber Berlin ist noch einmal besser. Berlin ist einzigartig.
Ideal und Floris Decker glauben, dass Berlins Erfolgsgeschichte als Hightech-Standort gerade erst begonnen hat. Einige ihrer Freunde im Ausland wollen Internet-Startups gründen. Dafür wollen sie hierher ziehen.
Ich glaube, Berlin ist ein guter Ort für große Ideen. Hier kann man mit Leuten schnell und zuverlässig arbeiten. Berlin ist der beste Ort in Europa, um eine Internetfirma zu gründen.
Die Silicon Alley. So wird die Torstraße inzwischen von vielen genannt. Vor allem hier sitzen sie, die jungen Kreativen, und entwickeln ihre Geschäftsideen. Berlin ist mit mehr als 100 Startups pro Jahr die Gründungshauptstadt.
Nur noch mal kurz eine Selbstdarstellung von verschiedenen Startuplern aus Berlin kommt jetzt. Und da geht es halt darum. Berlin war immer günstiger als andere Städte weltweit. San Francisco geht in den Mietpreisen durch die Decke. Da kann man mal nachgoogeln. Manche Lehrer müssen dort im Bus schlafen, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können. Weil halt eben die ganze Tech-Welt da so wahnsinnig gut bezahlt und damit die Lebenshaltungskosten treibt. Und meiner Meinung nach ist das einfach, diese allgemeine Diskussion und dieses linken Bashing greift ein bisschen am Problem vorbei, weil Berlin hat nicht wirklich viel. Industrie hat sich da nicht angesiedelt im zweiten Ende, in der Nachkriegszeit, im Kalten Krieg, weil es nicht sicher war, ob West-Berlin halt bei der Bundesrepublik bleibt. Und heute würden sie einfach eine Industriefabrik wahrscheinlich schon in Polen ansiedeln und nicht mehr in Berlin, weil die Arbeitskosten in Polen niedriger sind als in West-Berlin. Und Berlin hat also nichts außer, es ist ein kulturelles Zentrum, es ist die Großstadt und. Und eben günstige Mieten und damit Freiräume für Innovation. Und das ist eben durch diese Spekulationswelle in diesen 2010er Jahren kaputt gegangen. Und die Stadt wird immer teurer und sie verdrängen diese Freiräume, die Berlin einfach braucht. Also ich finde selbst aus wirtschaftspolitischer Sicht den Mietendeckel nicht schlecht. Und er ist auch nur auf 5 Jahre begrenzt. Und er gibt eben dem ganzen kreativen Spektrum in Berlin noch mal ein bisschen Freiraum, neue Projekte auszuprobieren. So gesehen stelle ich mich jetzt gegen den Mainstream der Meinung, aber ich finde es durchaus sinnvoll, dass diese Gesetzgebung kommt.
It's becoming this pulsating epicenter of startups.
It's a city that isn't that finished. It's still a city on the move.
Berlin has always been a fertile ground for creative people.
Like David Bowie made cities here, and now it's just history continuing.
During the Cold War, there was nothing here. There was no industry.
After the war, after the wall,
Berlin took a long time to get back on its feet.
Berlin changed a lot, and it's becoming the Silicon Valley of Europe.
Europe might have had this little bit old dame impression to people in the States. Now suddenly a city like Berlin is a huge adventurous place once again.
The tech industry in general is very international, very global, and Berlin reflects that really well.
English is so renownedly spoken here that it's actually difficult to practice your German.
I'm from Vancouver. One of the reasons why my German isn't very good is because everyone speaks English here.
This was actually the back wall of the Berlin Wall.
The factory is a new space that is in construction right now.
The factory is hopefully going to be a melting pot for startups in different stages. This is SoundCloud's office. Right below is the Mozilla space.
For us, it's really important to be close to other companies because this brings fresh perspectives.
We believe that having a campus of a total of 5 buildings will create a synergy between those companies working with each other.
UpGrid is your tool to help you find the right size when you buy clothes online. You would really find a lot of state support here. So we got from a German state close to 1 million euros in grants. Otherwise, we just couldn't have realized our idea because it was so crazy.
Monarchy is an online design platform for designer goods. We sell design items in 7-day sales periods.
So you have a chance to buy something just for 7 days and then it's gone.
We work in an old German bank.
This is the original vault with the original vault boxes and keys.
I can imagine an accountant is sitting here or some kind of bank teller.
We provide workspace for freelancers, startups. Plus, we have a cafe. Every week, we have an event called Beta Breakfast, where the startups can pitch their ideas.
It's a mobile application that helps you find interesting events going on around you, no matter if you're in Berlin or in New York. And it's basically showing you where all your friends are going.
Berlin combines the best about San Francisco and New York without being overwhelming.
It's much more affordable than New York or LA or San Francisco even.
Berlin is a little bit more friendly. I imagine Silicon Valley is a little bit like a shark pool.
In the Valley, you have companies doing it for many generations. Here, it's really the first generation of tech companies that are making the first mistakes. I would like to think that in the next generation we'll get even closer to the...
Ja, da haben wir es halt eben nochmal zum Schluss gehört. Berlin ist eben weitaus bezahlbarer als andere Städte. Und diesen Vorteil im Innovationswettbewerb, der geht jetzt wirklich nun langsam auch verloren durch die immer stärkeren Mietpreise. Wir haben es ja am Anfang von Urspurma ja auch gehört. Das sind fast 100% Steigerungen in den letzten Jahren gewesen. Und dadurch gehen diese Freiräume eben verloren, die Berlin hatte. Und wollen wir mal hoffen, dass das Mieten, dass der Mietendeckel es schafft, diese Freiräume wieder zu etablieren. Denn sonst hat Berlin nichts und ein industrielles Zentrum wird es nicht mehr.
Tino, die elektronische Musik ist heute nicht mehr die Jugendkultur. Das ist Hip-Hop und gerade auch Deutschrap in Deutschland. Wenn man sich die Verkaufszahlen von Kollega oder auch Haftbefehl anguckt. Momentan ist die elektronische Musik zwar im Mainstream angekommen, also ich glaube sogar das Sportstudium fängt schon mit einem elektronischen Beat an. Aber nichtsdestotrotz ist es deswegen auch mal interessant, die Innovationsgeschichte der elektronischen Musik zu beleuchten. Wir hören gleich mal eine schöne Zusammenfassung, wann die ersten Synthesizer auf den Markt kommen und wie es dann weitergeht. Und ja, es hat lange auch ein Schattendasein gefunden. Ich habe so in Quellen auch nicht gefunden, aber wir haben in Deutschland sehr starke Protagonisten, wie zum Beispiel Kraftwerk, die schon 74 elektronische Musik gemacht haben. Und das Ganze ist dann auch nochmal sehr viel zu einer Massenbewegung kommen, als die PCs leistungsstärker und günstiger waren. Aber das kommt später.
Gitarrenverstärker sind ab den 50ern also plötzlich gefragt. Auftritt Dr. Robert Moog. Der gründet 1954 eine kleine Firma, die Verstärker baut und Theremine. Theremine einfach, weil Bob Moog deren Klang mochte. Außerdem forschte der studierte Elektroingenieur an anderen Maschinen, die Klänge erzeugen können. Heute sagen wir Synthesizer dazu. An Universitäten und einigen wirklich hochkarätigen Studios standen solche Maschinen schon rum. Aber sie waren riesig und unglaublich schwer zu bedienen. 1967 stellt Moog den ersten modularen Synthesizer vor. Immer noch eine Schrankwand, aber wenigstens eine zuverlässige. Eine, die zum Spielen einlädt. Bald gibt es erste Stücke für den Moog. 1969 zum Beispiel das Album Music to Moog von Gershon Kingsley. Und auf diesem Album der Song, der mir nicht mehr aus dem Kopf gehen will und sonst auch niemandem. Popcorn schlägt ziemlich ein, wird ein Hit und unendlich oft gecovert. 1971 kommen dann Synthesizer und Rock wirklich zusammen. Moog präsentiert den Mini-Moog. Einer der Techniker bei Moog, Bill Hemsath, hatte den aus eigentlich aussortierten Teilen so nebenbei mal zusammengebaut. Deswegen bekam der Mini-Moog auch ein Keyboard als Steuerungseinheit, weil das eben gerade zur Hand war. Bei der Filtereinstellung hatte man sich ein bisschen verrechnet und das Ding übersteuert. Aber wie beim Verstärker zeigte sich, das gibt einen geilen Sound. Ein paar Verfeinerungen waren noch notwendig, aber 1971 kommt das Modell D auf den Markt. Der erste tragbare Synthesizer. Kann jede Band bei sich auf der Bühne aufbauen und spielen wie ein ganz normales Instrument. Und siehe, das machen die auch. In allen Genres spielte irgendjemand in einer Band den Mini-Moog. Im Rock sowieso. Die Beatles auf ihrem Abbey Road Album oder die Doors, die die Tür zum Psychedelic Rock aufstießen. Hip-Hop-Pionier Afrika Bambaataa selbst experimentierte damit. Sogar Bob Marley spielt den Moog. Also spielte. Auch hier natürlich Bedenken der Sittenwächter. Diese seltsam schwingenden Töne, die Masse in Ekstase, Jungen und Mädchen dicht an dicht gedrängt und dann noch Drogen.
Na klar, alle Kritik der Alten bringt die Jungen dazu, ihre Musik noch viel mehr zu lieben und zu leben. Und so bekommt der Vietnamkrieg seinen ganz eigenen Soundtrack. Als Gegenbewegung zu den elektrischen und elektronischen Spielereien entstanden dann wieder Richtungen wie Punk, die ganz bewusst die Musik einfach roh und rau hielten. Und das führt uns zu Metal, wo es schon fast eine religiöse Frage ist, ob ein Synthesizer in Ausnahmefällen erlaubt sein darf und welche analogen Verzerrer und Verstärker zum genialen Krachmachen eingesetzt werden. Ebenfalls am Minimoog daddelte Ralf Hütter. Er gründete die Band Kraftwerk mit, die 1974 Autobahn herausbrachten. Ein bahnbrechendes Album für den Elektropop. Kraftwerk legte wiederum den Grundstein für Electro-Dance und Trance. Als 89 die Mauer fiel, sang zum einen natürlich David Hasselhoff I've Been Looking for Freedom. Auf der anderen Seite warteten aber in den Clubs der Untergrundkultur auf beiden Seiten Punk und Darkwave und der frühe Techno. Musik, die eben keiner vorher so gehört hatte. Kein Wunder also, dass Elektro in Deutschland immer noch so beliebt ist. Es war ja auch gewissermaßen Soundtrack zur Wende. Was für eine Achterbahnfahrt! In jedem Jahrzehnt mindestens ein neues Genre und ein neuer Sound. Musikalisch gesehen war der Kalte Krieg ganz schön heiß. Und ich krieg diesen dummen Synthesizer-Song immer noch nicht aus dem Kopf. Muck, was hast du mir...
Ja, mit der ersten PC-Welle Anfang der 80er Jahre ging es dann auch los. Und das hören wir uns jetzt auch mal an. Da sprechen dann so die Altvorderen, wie zum Beispiel Frau van Dijk, der in den 90ern führende Techno-DJ war und es auch noch immer ist, über die Entwicklung, wie es dann weiterging und dass es dann praktisch zum Massenphänomen wurde. Viele konnten anfangen, wirklich mit einfachen Mitteln elektronische Musik zu machen und sie haben es dann ja auch getan.
Ich kann mich auch noch anschließen mit unseren ersten PC. Es war irgendein PC mit einem grünen Bildschirm und dann haben wir dann irgendwie, ich glaube, 9 Stunden lang die ganze Nacht gesessen. Einer hat sozusagen die ganzen Steps vorgelesen, der andere hat sie eingehackt und dann kam dann das erste Lied dabei raus. Also es war doch alles, wie gesagt, sehr in den Kinderschuhen, aber es hat Spaß gemacht, irgendwie diese Umsetzung von denen, die man im Kopf hat oder die man inspiriert hat durch irgendeine Platte, in diese elektronischen Geräte, mit den elektronischen Geräten umzusetzen.
Der wichtigste Schritt für die elektronische Musik war der Atari, ja, wo es wirklich mit einem kleinen Computer, den sich jeder leisten könnte und ein, zwei Synthesizern möglich war, die miteinander zu synchronisieren und seine eigenen Tracks zu basteln. Der Atari selber hat ja noch keine Musik gemacht. Das war ja nur quasi so die Schaltzentrale, der die Noten gespeichert hat. Und das ging dann weiter, dann kam irgendwann mal der erste Sampler dazu, der dann auch einen Bildschirm hatte, so einen grünen Bildschirm, der dann auch eine C64-Grafikkarte eingebaut hatte. Also das, wenn man das heute betrachtet, das sieht alles noch sehr spacig aus.
Man muss ein gewisses physikalisches Grundverständnis haben, um Sachen so zu produzieren, dass sie dann auch funktionieren. Man muss halt einfach wissen, dass in so einem Lautsprecher, dass einfach eine Spule und ein Magnet irgendwie, die da wie wild arbeiten, um das Geräusch rauszukriegen. Das heißt, man muss halt einfach auch ein gewisses Grundverständnis davon haben, wie schnell kann das Ding da überhaupt arbeiten und wie weit voneinander müssen Frequenzen voneinander entfernt sein, damit jede einzelne für sich auch noch prägnant durchkommt.
Das war's. Im Prinzip fing alles in den 50er an und passiert lange auch immer noch nichts und dann wurde es mit der PC-Welle in den 80ern zu einem Massenphänomen und die Mittelschichten konnten anfangen, eigene elektronische Musik zu machen.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett und bis zum nächsten Mal. Tschüss!